Ich ganz herzlich, ganz besonders unseren Prediger heute Morgen, Rainer Pohlmann. Einige von euch kennen ihn noch gar nicht, weil das eine Weile her ist, wegen der Pandemie-Geschichte, dass er nicht kommen konnte. Und einmal, als er hätte können, als ich ihn angefragt habe, da sind sie gerade in Urlaub gegangen. Aber herzlich willkommen, dass es heute geklappt hat. Wir freuen uns, dass du da bist. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke, dass du mitten unter uns bist. Auch wenn wir nur eine kleine Herde sind heute Morgen, so bist du doch da und du willst durch deinen Heiligen Geist und durch deinen Diener zu uns reden heute Morgen, Herr. Und wir wollen hören und verstehen, was du uns zu sagen hast. Du möchtest mit uns reden durch dein Wort, Herr. Das ist in der heutigen Zeit so besonders wichtig, dass wir das verstehen, was du mit uns vorhast, Herr, was du uns sagen möchtest. Wir wollen an die denken, die heute Morgen krank sind. Es sind so viele heute Morgen an Grippe erkrankt. Aber wir wollen dich bitten, dass du sie wieder aufrichtest, dass sie schnell wieder gesund werden, dass sie in der nächsten Woche wieder dabei sein können. Und wir wollen auch an die denken, die aus gesundheitlichen Gründen die Gottesdienste gar nicht mehr besuchen können. Oder auch die immer noch Furcht haben vor diesem fürchterlichen Corona, dass du bei jedem Einzelnen bist, Herr, dass du sie aufrichtest, dass du ihnen trotzdem Frieden in ihr Herz gibst. Wir wollen keinen einzigen vergessen und wir danken dir dafür, dass wir zusammengehören als deine Kinder und dass wir in deiner Gemeinde beieinander sein dürfen. So segne ich jeden Einzelnen, der heute Morgen gekommen ist und segne auch die, die nachher heute Nachmittag oder im Lauf der Woche die Predigten noch im Internet nachhören. Wir haben das ja jetzt rausgefunden, dass das ja viele sind. Und dafür wollen wir auch einfach Danke sagen. Amen. Amen. Dann haben wir jetzt erstmal die Bekanntmachungen mit dem Zweck, mit Gott in Verbindung zu treten und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich weiß, das ist oft genug ein für manchen schon ein Opfer ist, überhaupt sonntags morgens aufzustehen und pünktlich hier zu sein, obwohl wir ja erst um 10:30 anfangen. Laut Hebräer 10, Vers 25 ist es ja quasi eine Pflicht, hierher zu kommen. Denn da heißt es nämlich, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Aber jedem von uns wird klar sein, dass Opferbereitschaft und Pflichtgefühl nicht die richtigen Motive für einen Gottesdienstbesuch sind. Allerdings sind die genannten Gesichtspunkte äußerst wichtig. Mit Gott in Verbindung treten, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Im Alten Testament war das so. In Nehemia Kapitel 8 lesen wir, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor war. Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen, das der Herr dem Volk Israel geboten hatte. Wozu? Damit sie das Wort hören, das Wort Gottes hören. Was ist das Motiv für die Versammlung? Das ganze Volk nach der Bibel. Wir kommen also jeden Sonntag hierhin und verlangen danach, aus der Bibel zu hören. Ist das so? Hier ist ein wichtiger Punkt, um einmal seine eigenen Motive zu prüfen, warum man eigentlich überhaupt zum Gottesdienst kommt. Hören wir weiter, was Nehemia sagt. So brachte am ersten Tag des 7. Monats der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung, vor Männer und Frauen, vor jeden, der zu hören verstand. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, vom ersten Tageslicht bis zum Mittag in Gegenwart der Männer und Frauen und aller, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes ausgerichtet. Darum sind wir heute Morgen hier. Wir sind ausgerichtet auf das Wort Gottes. Und in diesem Sinne wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst. Jetzt kommt Reinhard. Morgen.
Wir hatten in der vergangenen Woche einen Gedenktag, die Reichspogromnacht. Und Ich denke, die Arche ist eine Gemeinde, wo Israel durchaus immer wieder ein Thema ist. Wir hatten gestern Israel-Tag. Und ja, aber wir sollten uns auch an diese dunkle Zeit in unserem Land erinnern und das nicht so einfach an uns vorbeilaufen lassen. Ja, und so möchte ich ein paar Worte zu dieser Reichspogromnacht sagen. Einige sagen auch Reichskristallnacht, das ist aber Reichspogromnacht ist das angenehmere Wort. Ja, es geht um die November-Pogrome 1938. Sie bezogen sich auf den 9. und 10. November 1938. Auch Reichskristallnacht oder Kristallnacht genannt. Jahrzehnte später Reichspogromnacht genannt, waren vom nationalsozialistischen Regime organisierte und gelenkte Gewaltmaßnahmen gegen Juden im Deutschen Reich. Dabei wurden zwischen dem 17. und 13. November im ganzen Reichsgebiet mehrere hundert Juden ermordet. Mindestens 300 nahmen sich das Leben, ja, aus Angst. Und um die 1400 Synagogen, Betstuben und sonstige Versammlungsräume jüdischer Menschen sowie tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe wurden gestürmt und zerstört. Ja, jüdische Friedhöfe werden heute noch beschädigt und zerstört. Ich weiß, auf dem Vorwerker Friedhof haben die Juden sich so ein kleines Stück Land gekauft, wo sie ihre Angehörigen beerdigen. Aber rundherum haben sie einen Zaun gezogen und mit einem Tor, was abzuschließen ist. Ich habe da mal so rüber geluschert und ja, habe so aus der Ferne einen Grabstein mit dem Davidstern gesehen. Ja, ab dem 10. November folgten Deportationen jüdischer Menschen in Konzentrationslager. Mindestens 30.000 Menschen wurden dabei interniert. Hunderte starben an den Folgen der mörderischen Haftbedingungen oder wurden hingerichtet. Vater im Himmel, wir erinnern uns heute an dieses dunkle, finstere Kapitel in der deutschen Geschichte. Ja, es ging gegen Israel. Ja, du sagst in deinem Wort, es ist deine erste Liebe, es ist dein auserwähltes und geliebtes Volk, dein Augapfel, Vater. Und so wollen wir in der Arche diesen Gedenktag nicht einfach so an uns vorbeilaufen lassen, sondern wollen wirklich daran erinnern, an diese schlimme Zeit, an diese schlimme Nacht von dem 9. auf den 10. November 1938. Ja, aber ich denke auch daran, wenn du in deinem Wort sagst, da ist kein einziger Mensch gerecht vor dir, so ist es wirklich die Wahrheit. Das menschliche Herz ist von Haus auf böse und bösartig. So, und diese Nacht, Ja, es ist der beste Beweis dafür. Und es ist auch der Beweis dafür, dass, ja, dass du derjenige bist, der gehandelt hat und Jesus für dieses bösartige Herz in uns gestorben ist und wir jeden Tag zu ihm kommen dürfen und dich bitten können, dass du es wieder neu reinigst. Danke, Vater, wir preisen dich. Lass uns aufstehen, wem es möglich ist, und einen kleinen Moment stille werden. Amen.
Und wenn wir so sehen, wie sich unsere Regierung in Kriegsangelegenheiten gerade verhält, dann dürfen wir tatsächlich auch mal zurückdenken an die Zeiten, was Reinhard uns gerade gesagt hat. Es hat mal geheißen in Deutschland, das darf es nie wieder geben. Und ich hoffe, es bleibt so. Die Zeiten sehen ja nicht gut aus. Aber ich hoffe, es bleibt so. Wenn noch jemand ein kurzes Zeugnis hat, dann bitte jetzt, denn heute haben wir noch ein großes Programm mit Abendmahl und wir wollen ja auch pünktlich fertig werden.
Ja, mir ging es jetzt, was war das, am Freitag, mit einmal kriegte ich nach dem Mittagessen, so um 3:30, saß ich, habe die Zeitung gelesen, wahnsinnige Magenschmerzen. Ich weiß gar nicht, wovon das kam. Also ich denke, was ist das, du hast doch nichts Besonderes gegessen, wir haben ein Fischgericht. Und weiß ich nicht, wie das kam. Jedenfalls war es so. Und dann zog das nachher rum bis in den Rücken. Und ich habe mich dann hingelegt und ich war wirklich, wirklich kaputt. Also das kenne ich eigentlich sonst nicht so. Und dann nachher war das so abends und da wollte ich dann auch noch ein bisschen Fernsehen gucken. Und dann habe ich mich wirklich nochmal so ganz intensiv, ich habe immer so zwischendurch gebetet, Herr, du kannst es ja wegnehmen und so, ich nochmal intensiv gebetet. Ich sage, Herr, du bist doch der Arzt der Kranken und du kannst mir jetzt doch helfen und ich weiß nicht wieso und bitte greife doch ein. Was soll ich euch sagen? Nach 10 Minuten, es ist wirklich, nach 10 Minuten waren die Schmerzen weg. Ich fühlte mich zwar noch schwach so, ne, also, aber ich hatte keine Schmerzen mehr. Und dafür möchte ich den Herrn preisen, dass er wirklich sehr auch in kleinen Dingen manchmal offenbart.
Ja. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Das ist ja quasi meine alte Heimatgemeinde, ne? Damals noch unter dem Namen Christliche Gemeinschaft Eben-Ezer. Lange her, aber hier bin ich aufgewachsen. Meine Eltern Albert und Hannelore sind ja noch da und insofern bin ich auch gerne wieder bei euch.
Die bleiben auch noch eine Weile.
Das wollen wir doch sehr hoffen. Ne? Ja, ich beginne mal mit einer Frage, weil ich denke, Fragen sind immer gut. Das hoffe ich, so eure Aufmerksamkeit zu gewinnen. Wie schafft man es als Kind, seinen Willen bei den Eltern am besten durchzusetzen? Naja, das kann man jeder so ein bisschen nachdenken. Wie schafft man das als Kind, seinen Willen bei den Eltern am besten durchzusetzen? Ja, das ist jetzt so eine, genau, ihr müsst mir da jetzt nicht antworten, ihr könnt das für euch so, ich werde so ein paar Möglichkeiten mal aufzeigen und frage erstmal, wie war es bei euch? Erinnert mal so ein bisschen. Ist ja für die meisten von uns schon ein bisschen länger her. Was war das Erfolgsrezept? Wenn ihr etwas nicht bekommen habt, habt ihr dann geschmollt? Habt ihr euch zurückgezogen? Wart ihr beleidigt? Ich sehe, Juliane lacht. Okay. Ja,
Kulleraugen und ein Betteln.
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Oder habt ihr geweint? Habt ihr geheult? So lange, bis die Eltern es nicht mehr aushielten und die dann gesagt haben, okay, jetzt kriegst du das, was du willst. Gibt, genau, kennt man ja, ne? Oder wart ihr sogar gewalttätig? Ne, das klingt jetzt, aber habt ihr eure Eltern vielleicht geschlagen? Aber das kann ja im Affekt sein, das habe ich schon mal so gesehen, kleine Kinder, die dann da rumtrommeln auf der Mutter, weil sie sich so ärgern, dass sie das nicht kriegen, was sie haben wollen. Genau. Oder habt ihr es mit Scham versucht, ne? Die Kulleraugen vielleicht, ne? Gerade Mädchen sollen da ja ganz gute Fähigkeiten haben. Dieses Ausspiel, ne? Oder habt ihr mit euren Eltern diskutiert? Habt ihr versucht, schlagfertige Argumente hervorzubringen? Also jemand sagt, das hängt vom Charakter ab. Jeder hat seine andere Art und die Eltern haben ja auch ihre Art. In der heutigen Predigt soll es um das Gebet gehen. Nun könnte man fragen, ja, und wieso, was hat das mit meinen Fragen, die ich da eben gestellt habe, denn damit zu tun? Wie man als Kind seinen Willen bei seinen Eltern am besten durchsetzt. Aber es klang im Gebet auch schon so ein bisschen an. Ja, aber es ist ja eigentlich nichts anderes. Wir sind Kinder Gottes. Und was machen wir denn, wenn wir unseren himmlischen Vater um etwas bitten, wenn wir etwas haben wollen, unbedingt haben wollen? Wie sehen denn unsere Bitten, unsere Gebete aus? Und dazu kommt der heutige Bibeltext. Der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 1 bis 8 und ist überschrieben. Ich habe hier lese nach der Neues Leben Bibel und da ist dieses Gleichnis überschrieben, das Gleichnis von der hartnäckigen Witwe. So, denn die meisten ahnen jetzt schon, oder tickt das vielleicht schon, in welche Richtung das geht. Ich lese uns mal. Lukas 18, 1 bis 8. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Es war ein harter, gottloser Mann, der die Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er ihrer müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Und der Herr Jesus sagte: Aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott da nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Amen. Soweit die Bibel. Jesus spricht ja häufig in Gleichnissen, das lesen wir immer in den Evangelien. Und manchmal muss man erst lange überlegen, was soll so ein Gleichnis, warum macht er das? Und hier ist es sehr interessant, das wird ja der Autor, also Lukas, ne, der sagt uns das schon gleich, warum Jesus hier dieses Gleichnis sagt. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Also das ist der Grund dieses Gleichnisses. Es soll die Wichtigkeit des beständigen Betens betont werden. So, und da denke ich, da fiel mir gleich so ein Bibelvers an und ich weiß nicht, ob meine Mutter eben schon ein bisschen was murmelte da. Das ist nämlich euer bekannter Trauspruch, ne, aus Römer 12, Vers 12. Vor einem halben Jahr haben wir ja eiserne Hochzeit meiner Eltern gefeiert und da habe ich diesen Trauspruch auch nochmal erwähnt und ein paar Worte drüber gesagt. Und dieser Spruch geht ja: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und haltet an am Gebet. Also da steht das schon drin und das ist ein ganz wichtiger Satz. Und ich glaube, das habt ihr auch in eurem Leben und wir alle dürfen das so leben, also die Hoffnung, immer wieder Hoffnung zu haben, aber auch dann, wenn es nicht gut läuft, Geduld zu haben und eben am Gebet anzuhalten, beständig zu beten. Das ist wichtig zu sein, im Gebet zu ringen und dabei nicht müde zu werden. Und ehrlich gesagt, da hat Jesus mich eigentlich schon erwischt. Ich bin nämlich kein großer Beter. denke, das ist so unterschiedlich. Jeder hat so seine Gaben und seine Stärken. Und ja, natürlich bete ich als Christ. Es gibt keinen Christen, der nicht bete, sonst kann man gar nicht leben als Christ. Aber insofern ist das auch eine Geschichte, ein Gleichnis für mich, wie wichtig das beständige Beten ist. Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Insofern nehmen wir das, was Gott uns, Jesus hier sagt durch sein Wort, es ist wichtig, anhaltend zu beten. Von Jesu Jüngern jedenfalls wissen wir, wie enttäuscht Jesus von ihnen auch in dieser Hinsicht war. Gerade in seinen schwersten Stunden, bei seiner Verhaftung, als er seine Jünger bittet, für und mit ihm zu beten, muss er bei seiner Rückkehr zu seinen Jüngern feststellen, dass sie alle eingeschlafen waren. In seiner schwersten Stunde schlafen sie ein. Und da tadelt Jesus sie auch. Warum schlaft ihr? Steht auf und betet. Sonst wird die Versuchung euch überwältigen. Ja, das haben wir am Gebet auch eben schon, da sagte jemand eben, die Versuchung, die irgendwie auch immer da ist. Also damals bei Jesus, bei seinen Jüngern, bei uns heute, die ist immer da. Und dieser Versuchung können wir nur begegnen, wenn wir im Gebet stehen. Also, leider scheint es vielen Nachfolgern Jesu so zu gehen, dass sie nicht gut im beharrlichen Beten sind, dass sie sich leicht ablenken lassen oder beim Gebet sogar einschlafen. Dabei ist das Gebet die Verbindung zu Gott, die Verbindung zu Christus. Lassen wir doch diese Verbindung nicht abreißen. Suchen wir das Angesicht, die Nähe Gottes. Ja, und dann erzählt Jesus ein merkwürdiges Gleichnis. Das finde ich schon ein bisschen strange, ein bisschen merkwürdig, diese Geschichte. In einer nicht näher bezeichneten Stadt lebte ein Richter. So weit, so gut, jedenfalls nichts Besonderes. In jeder Stadt, so steht es schon im 5. Buch Mose, sollten Stadtrichter eingesetzt werden. Richter waren und sind wichtige Personen, die im Einzelfall sehr viel Macht haben. Sie entscheiden über Schicksale von Menschen, ob jemand eine Geldstrafe erhält, ob er ins Gefängnis muss oder vielleicht sogar zum Tode verurteilt wird. In einem Rechtsstaat gilt aus gutem Grund das Prinzip der richterlichen Unabhängigkeit. Das ist so festgelegt. Die richterliche Unabhängigkeit. Das heißt, eine Regierung kann einen Richter zum Beispiel nicht einfach absetzen, weil sie mit seinen Urteilen nicht einverstanden ist. Das geht nicht. Ein Richter hat eine ganz feste Position. Das hat natürlich gute Gründe, bedeutet aber auch, dass ein Richter quasi machen kann, was er will. Und wenn jemand charakterlich ungeeignet ist, kann man ihm nur schwer beikommen. So ist es auch in unserer Erzählung. Wir lesen, dass der Richter hier, also nicht alle Richter, aber dieser Richter, von dem Jesus erzählt, das war ein harter und gottloser Mann, der dem Menschen mit Verachtung begegnete. Er weiß sich vor Gott nicht verantwortlich und kümmert sich nicht darum, was Menschen über ihn reden. Auf berechtigte Klagen über seine Rechtsprechung achtet er nicht. Er ist sich nämlich seiner Position und seiner Machtbefugnis wohl bewusst. Seine Urteile spricht er nicht objektiv, so wie es sein sollte, nämlich ohne Ansehen der Person. So sollte es sein. Aber nein, er spricht sie allzu oft auch in Abhängigkeit von einer möglichen Gegenleistung. Gibst du mir, so gebe ich dir. Oder wie man im Volksmund sagt, eine Hand wäscht die andere. Eine schutz- und wehrlose Witwe, die keinen natürlichen Beschützer mehr hat, dürfte kaum die Mittel für solch eine Bestechung besitzen. Ihr Fall scheint von vornherein aussichtslos. Was genau diese Witwe umtreibt, erfahren wir nicht. Wir lesen nur, dass ihr jemand Unrecht getan hat. Jedenfalls ist es wohl keine Kleinigkeit. Sonst wäre sie dem Richter wohl nicht so penetrant auf die Nerven gegangen. Geht es um eine Erbstreitigkeit, einen größeren Betrugsfall oder vielleicht sogar um ein Kapitalverbrechen? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass dieses erlittene Unrecht ihr Tag und Nacht zu schaffen macht, sie umtreibt. Immer wieder bittet sie den Richter, ihr Recht zu verschaffen. So dringend und wohlbegründet ihr Anliegen auch ist, es hat nicht den Anschein, als ob der Stadtrichter ihr Gehör schenken will. Und hier heißt es in der Neues Leben-Übersetzung, der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg. Also hört ihr irgendwie gar nicht hin. Andere Übersetzungen sagen es vielleicht noch ein bisschen deutlicher, sie sagen, und er wollte nicht. Also das interessiert ihn nicht und da kann ihm auch keiner was. Und das ist natürlich ganz bitter für diese Frau. Jedem neuen Anlauf der Witwe begegnet der Richter mit einer neuen Weigerung. Nö, mache ich nicht. Geh nach Hause. Der Gedanke, jemandem helfen zu wollen, liegt ihm fern. Das Elend dieser schutzlosen Frau interessiert ihn in seiner Selbstsucht nicht. Die Witwe macht so richtigen Sisyphus-Kampf durch, so nennt man das ja. Kennt ihr sowas auch? Man versucht es immer wieder, aber nichts passiert. Nichts ändert sich. Die meisten Menschen geben irgendwann auf. Langes Warten kann einen mürbe machen. Man hat keine Kraft mehr. Man will nicht mehr. Möglicherweise habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht. Ihr konntet nicht mehr, ihr wolltet nicht mehr. Vielleicht darf ich ein kleines Beispiel erzählen, wo es mir so ähnlich ging, aber wirklich nur ein ganz kleines Beispiel. Bei unserem letzten Urlaub im März auf Lanzarote waren wir da, fiel unser Rückflug aufgrund eines Streiks, bei den Flughäfen kommt das ja häufiger vor, aufgrund eines Streiks aus. Wir kamen also nicht nach Hause, den Flug gab es nicht, wir wurden da in einem weit entfernten Hotel am anderen Ende der Insel untergebracht. Und mussten dann die Taxikosten dorthin und ja auch wieder zurück am nächsten Tag, mussten wir selber verauslagen. Das würden wir alles wiederbekommen. Kam mir schon ein bisschen fragwürdig vor. Dieses Geld, handelt sich da um 80 Euro, habe ich bis heute nicht erhalten. Und mittlerweile habe ich auch resigniert. Irgendwann mag man nicht mehr. Man kommt nicht durch bei den Hotlines, E-Mails kommen zurück. Und jedes weitere Schreiben, jeder Anruf ist hier zwecklos. Man hat mich ausgebremst. Und mittlerweile hat man das Gefühl, das ist ja teilweise auch Methode, kann man lesen. Die Fluglinien machen das, sie weisen. Ein Großteil der Menschen gibt irgendwann auf und sagt, komm, vergiss es. Okay, das ist wirklich nur ein ganz kleines Beispiel und die 80 Euro bringen mich nicht um. Aber dieses Gefühl der Ohnmacht, des Ausgeliefertseins, das ist schon nervig. Man steht davor und weiß, ja, die spielen Spielchen mit dir und du hast so gut wie keine Chance. Nun, nicht so unsere Witwe. Sie hat nicht aufgegeben, sie hat nicht resigniert. Sie kommt immer wieder und lässt sich kaum abweisen. Konsequent macht sie immer wieder ihr Anliegen geltend. Allmählich wird sie dem Richter lästig. Also der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er ihrer müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Diese Frau geht ihm nur noch auf die Nerven. Und er entwickelt fast schon psychopathische Ängste. Also hier ist es ja noch in dieser Übersetzung harmlos ausgedrückt. Ich will, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Wörtlich und auch in anderen Übersetzungen klingt es noch viel drastischer. Sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Oder vom Urtext tatsächlich, damit sie mir nicht ins Gesicht schlage. Also da waren wirklich Ängste, ob die nur berechtigt waren oder nicht, wissen wir nicht. Vielleicht war die Frau dann ja auch so eine Art Furie. Man kann sich auch in irgendwas reinsteigern und dass man sagt, so irgendwann reicht es mir jetzt mal und da rutscht einmal die Hand aus. Wer weiß. Jedenfalls schafft diese Frau es durch ihre Beharrlichkeit, diesen bestechlichen Richter zu überwinden. Und sie bekommt ihr Recht. Welch ein Sieg. Scheinbar aussichtslos, aber am Ende doch gewonnen. sind dann nur 4 Verse, wenn das, glaube ich, nur das Gleichnis. Warum erzählt Jesus diese Geschichte? Da würde man halt erst denken, soll der Richter etwa Gott darstellen? Irgendwie komisch. Ich lese mal, was Jesus selber dazu sagt. Und der Herr sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällt, wird Gott da nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Also Jesus sagt auf keinen natürlich nicht, dass der gerechte Gott wie dieser ungerechte Richter ist. Ganz im Gegenteil, sondern er sagt, wenn sogar so ein böser Mensch irgendwann den Wünschen dieser Frau nachkommt, wie viel mehr sollte Gott dann uns, seinen Auserwählten, ihre Wünsche erfüllen? Die Auserwählten, das sind ja im Grunde wir. Das ist so ein Wort, das würden wir selber vielleicht gar nicht so verwenden. Aber das ist so, Gott hat uns berufen, wir haben die Berufung angenommen, damit sind wir auserwählt. Wir sind seine Auserwählten, seine Kinder. Und Gott möchte mit uns ans Ziel kommen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Tag und Nacht, so steht es hier auch, Tag und Nacht, also praktisch alle Zeit zu ihm rufen und mit ihm reden, in Verbindung zu ihm stehen. Jesus meint hier das anhaltende, beharrliche Gebet, und also nicht ein ununterbrochenes Gebet, das weder Zeit zum Essen noch zum Schlaf kennt, das ist ja klar, man kann ja nicht die ganze Zeit nur auf seinen Knien sitzen und beten, sondern man muss ja auch seine normalen Tagesdinge tun. Aber es gibt ja dieses ununterbrochene Beten, immer mit Gott, immer wieder zu kommunizieren, immer sagen, Gott, hat meine Mutter ja auch erzählt, Gott, du siehst das, was jetzt ist, die Schmerzen, die ich habe, oder du siehst, weiß ich nicht, bei mir auch jetzt die Autofahrt, wenn ich hierher fahre, und bei meiner Frau, da ist der Schwiegervater sehr krank, du siehst Heinz und weißt, wie es ihm geht. So betet man, oder ich bete ja ganz viel, ständig da, und das sollen wir auch tun. Und das, was meine Mutter erzählt hat, das ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dieses beharrliche Beten. Man könnte ja auch sagen, na, nun habe ich dafür gebetet, dass diese Schmerzen weggehen, habe ich ja 2-mal gemacht, ist nicht, na gut, dann eben nicht. Kann man machen, aber dieses Gleiche sagt eigentlich nein. Versuch es wieder, also vielleicht du auch nicht, ist immer so eine Sache, wir kennen ja das Beispiel von Paulus, der sagt, Gott hat diesem Pfahl im Fleisch gegeben, oder hat Gott 3-mal darum gebeten, dass er dieses Leiden, so sage ich es mal, wegnehme, und Gott hat gesagt, nein, lass dir meiner Gnade genügen. Das kann auch mal sein. Aber da hat Gott ihm ja auch eine Antwort gegeben. Er hat gewusst, nein, ich soll damit leben. Das gibt es auch. Jedes Gebet hat eine Verheißung bei Gott. Das heißt aber nicht, dass es sofort erhört wird. Im Gegenteil, manchmal müssen wir damit rechnen, dass unser Anliegen aufgeschoben und verzögert wird. Ja, ihr habt richtig gehört, Gott verzögert und schiebt unser Anliegen auf. Nicht immer, aber manchmal. Und das ärgert uns, das wollen wir eigentlich nicht. Da sind wir wieder so wie die Kinder am Anfang. Wir wollen das jetzt, und Gott, man macht das doch mal schnell. Aber Gott lässt sich dann von uns auch nicht beeinflussen, zumindest nicht, wenn es nicht gut für uns ist. Gott hat einen größeren Blick auf uns, nicht nur den kleinen Wunsch, den ich jetzt habe. Gott hat einen größeren Blick auf seine Gemeinde. Gott möchte seine Kinder erziehen. Wir, egal wie alt wir sind, wir brauchen bis ans Lebensende brauchen wir Gottes Erziehung. Und dazu gehören auch Prüfungen. Gott lässt uns manchmal bewusst warten. Ja, und er schweigt auch in gewissen Zeiten. Bleiben wir dann dran an ihm? In diesen Wüstenzeiten, diese Wüstenzeiten, wo wir nichts von Gott hören, sind immer auch Zeiten der Klärung, Zeiten der Läuterung. Kennt das von mir, kennt ihr vielleicht auch. Diese Zeiten treiben, wenn es gut läuft, treiben sie ein Jahr ins Gebet. Gott, warum antwortest du nicht? Was ist da, was möchtest du mir sagen damit? Das sind wertvolle Zeiten, das sind anstrengende Zeiten, aber wertvolle Zeiten. Was hier im Gleichnis der ungerechte Richter ist, das scheint nicht selten Gott zu sein. In solchen Situationen können wir Gefahr laufen, dass wir denken, Gott, du bist ungerecht, Gott, du hörst mich nicht. So wie dieser Richter irgendwie. Das ist aber nicht so. Es gibt Zeiten, in denen wir das Vaterherz Gottes als hart wie Stein empfinden, kalt wie Eis. Zeiten, in denen der Himmel wie verriegelt erscheint. Solche Zeiten gibt es, das sind schwere Zeiten. Aber Gott ist nicht dieser ungerechte Richter, sondern Gott möchte, dass wir ihn suchen, dass wir ins Gebet gehen. Dass wir fragen, Gott, warum das alles? Fragen wir ihn, aber nicht anklagend. Das bringt nichts. Gott, was möchtest du damit mir sagen? Was möchtest du mir damit sagen? Was soll ich lernen daraus? Gott möchte uns ins Gebet schicken. Er hat ja auch gesagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wenn wir alles bekommen würden gleich, was wir bitten, das wäre ein einfacher Glaube. Nein, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und dann heißt es hier im letzten Vers, ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, Gott wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Könnte man denken, das ist irgendwie ein Widerspruch. Ne? Eben habe ich gesagt, man muss irgendwie auch häufiger mal warten. Und heißt es ja, er wird ihnen ihr Recht verschaffen, und zwar schnell. Aber das ist in dem Sinne kein Widerspruch. Dieses schnell, sag mal, ist ein göttliches Zeitmaß. Das schnell ist nicht, was wir als schnell empfinden, so auf Fingerknipsen, sondern schnell heißt, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, der für uns gut ist, dann hilft Gott schnell, dann wartet Gott nicht, um uns zu ärgern oder sowas, aber Gott kann nicht vorzeitig unsere Wünsche erfüllen, wenn es nicht gut ist für uns. Das wisst ihr, die ihr Kinder habt, auch, ne? Wenn Kinder was wollen, wenn sie vielleicht klein sind, sie wollen ganz schnell was, mit 4 Jahren schon Handy, um mal ein Beispiel zu sagen, dann sagt man auch, nee, kann ich dir nicht erfüllen. Warte mal ab, es ist nicht gut für dich. Und dann, der letzte Teilvers, doch wenn der Menschensohn, so spricht Jesus ja von sich selbst, doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Solch einen Glauben wie diese Witwe. Wir fragen uns, wann Gott unsere Gebete erhört. Gott hat eine ganz andere Frage. Er fragt sich, werde ich solchen Glauben, wie ihn die Witwe gab, werde ich den bei euch finden? Das ist so ein Spannungsfeld auch. Wir hoffen auf die Erfüllung unserer Wünsche und Gott wünscht sich diesen tiefen Glauben von uns. Ja, bleiben wir im gläubigen Gebet oder suchen wir das gläubige Gebet, wenn wir es nicht oder zu wenig getan haben? Und werden dabei bitte nicht matt oder lässig, sondern pflegen unsere Beziehung mit Gott. Amen.
Thematik her übrigens, nachdem, dass wir den Menschen erzählen müssen, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus brauchen, das Wichtigste, was wir sagen müssen. Es laufen so viele Menschen rum, die sagen, du musst nur richtig beten, dann kannst du den Arm Gottes bewegen. Nee, das funktioniert nicht. Wir sind immer nur die Bittsteller. Und der Handelnde ist unser Herr. Und wir dürfen mit allem, was uns bewegt, zu ihm kommen. Und er hört auch alles. Aber er erhört nicht unbedingt alles. Wenn wir für etwas bitten, von dem der Herr weiß, dass es für uns nicht gut ist, dann tut das vielleicht einfach nicht. Aber wichtig ist, dass wir nie vergessen, Gott ist immer der Handelnde und wir sind die, die bitten. Das hat mich so begeistert von Reinhard Bonnke, der ja auch schon mal 1 Million Leute auf Platz stehen hatte. Und wenn er dann sagte, ich bete jetzt für die Kranken, dann hat er als erstes gesagt, ich kann niemanden heilen. Ich kann nur dafür bitten, dass Gott für euch eintritt. Und da ist ja viel passiert. Ihr wisst es ja wahrscheinlich auch, wenn ihr darüber gelesen oder gehört habt oder mal in einer seiner Veranstaltungen wart. Danke. Danke für die Predigt. Es ist immer wieder wichtig, wir dürfen das Gebet erstens nicht vernachlässigen und wir dürfen nicht meinen, dass wir Gott benutzen wie einen Automaten, ne? Oben ein Euro rein und unten kommt das Ergebnis raus. Das wird nichts. Vielen herzlichen Dank. Wir brauchen das. Wir brauchen das immer wieder.